Wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin wieder da. Entschuldigen Sie, dass ich mich vertreten lassen musste, aber ab und zu gibt es einige wichtige Termine auswärts, an denen die TU beteiligt ist und die keine Rücksicht darauf nehmen, ob man Vorlesung hat oder nicht. Aber ich glaube, Jan Riechling hat mich sicher gut vertreten. Ein Hinweis, wir haben heute 14 bis 16 Uhr eine Informationsveranstaltung zusammen mit dem Gründungsservice der TU Berlin. Einige von Ihnen haben sich vielleicht schon mal mit dem Gedanken getragen und wenn nicht, dann können Sie sich durchaus mal mit dem Gedanken anfreunden, später nicht als Angestellter irgendwo bei einer Firma oder an der Uni zu arbeiten, sondern vielleicht ein eigenes Unternehmen zu gründen, wenn Sie eine gute Idee haben. Und die TU ist darin sehr erfolgreich und unterstützt sowohl Studierende als auch Mitarbeiter bei solchen Aktivitäten. Und was Ihnen da angeboten wird, welche Unterstützung dieser Gründungsservice bietet, das wird Ihnen heute Nachmittag erzählt. Mein Kollege Bernd Mahr ist dabei, der selbst auch schon erfolgreicher Gründer war und Gründungen begleitet hat. Und andere Leute, die jetzt schon zum Beispiel hier Unternehmen kürzlich gegründet haben, zum Beispiel die Firma Brightside Games, sind da und stellen vor, wie der Weg von der Idee zum eigenen Unternehmen bei Ihnen ablief. Und das ist etwas, was Sie sich vielleicht nicht entgehen lassen sollten, was also jedenfalls eine weitere Perspektive ist am Ende Ihres Studiums. Also heute 14 bis 16 Uhr drüben im Hauptgebäude, Raum H110. Zurück zu unserem Stoff. In der letzten Woche hat Jan angefangen mit dem Kapitel 5, Koordination nebenläufiger Prozesse. Wir haben uns schon mit Nebenläufigkeit befasst, wir haben über Scheduling geredet, aber dort hatten die Prozesse nichts miteinander zu tun, die liefen so unabhängig voneinander her. Aber das ist in Realität nicht der Fall, sondern die haben sehr viel miteinander zu tun. Zum Beispiel können sie sich gegenseitig ins Gehege kommen, beim Zugriff auf Betriebsmittel, zum Beispiel beim Zugriff auf gemeinsame Daten. Und wenn das unkoordiniert abläuft, dann können Fehler entstehen. Und damit, unter anderem, damit befasst sich dieses Kapitel. Wir haben angefangen mit dem einfachsten Fall der gegenseitigen Signalisierung. Das heißt, ein Prozess möchte auf einen anderen Prozess warten oder warten, bis der eine bestimmte Stelle erreicht hat. Und dazu wurde dieses Pärchen Signal und Wait eingeführt. Das hat man dann noch verallgemeinert oder variiert, indem man das sozusagen symmetrisch ausgeführt hat. Dann haben wir dann ein sogenanntes Rendezvous, das heißt zwei Prozesse laufen und erreichen irgendwo eine Stelle, wo sie aufeinander warten wollen, wo sie sich also treffen und dann laufen sie gemeinsam weiter, wenn sie diesen Treffpunkt erreicht haben. Das war dann die Operation Sync. Das Ganze kann dann eingesetzt werden zum Umgang mit kritischen Abschnitten. Ein kritischer Abschnitt war ein Abschnitt in einem Programm, der wegen Zugriff auf gemeinsame Daten zu einem Zeitpunkt nur von einem Prozess durchlaufen werden sollte, weil sonst Fehler auftreten. Und wir müssen Möglichkeiten vorsehen, dass das erzwungen werden kann, dieser gegenseitige Ausschluss. Und das wurde grundsätzlich diskutiert, was für Anforderungen an kritische Abschnitte oder an gegenseitigen Ausschluss existieren. Und dann wurden erste Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen, die sogenannten Spin-Locks oder das Busy Waiting, dass man sozusagen in so einer Minischleife so eine Variable abfragt, ist die frei, ist die frei, ist die frei und wenn sie frei ist, dann darf man das Ganze betreten. Wenn man aber dann beim genaueren Hingucken, wenn man das richtig so auf Maschinenbefehlsebene auflöst, festgestellt, dass auch da noch Probleme auftreten, wenn die Verzahnung ungeschickt läuft oder wenn es gerade so nach der Abfrage der Variable zu einer automatischen Unterbrechung und Umschaltung kommt. Und deswegen wurden dann auch diese unteilbaren Maschinenbefehle eingeführt, Test and Set, Compare and Swap und Fetch and Add und wie sie alle heißen, je nachdem, welchen Prozessor man sich gerade anschaut. Das waren so die letzten Dinge, die Sie am letzten Mittwoch besprochen haben. Dann ging es weiter mit den Sperren mit Wartezustand. Was eine etwas allgemeinere Lösung darstellt, diese Schlossvariablen, dieses Busy Waiting funktioniert zwar, ist aber nur dann sinnvoll einsetzbar, wenn man weiß, dass auf was man wartet, dauert nicht lange. Sie können nicht irgendwie mit so einer Minischleife für 10 Minuten lang den Prozessor blockieren, bloß um 10 Milliarden Mal abzufragen, ob irgendeine Variable frei ist. Also bei längeren kritischen Abschnitten sucht man dann nach anderen Möglichkeiten und das ist eben so eine richtige Sperre mit Wartezustand, wo der Prozess, wenn diese Sperre nicht frei ist, blockiert wird, so lange blockiert wird, bis irgendein anderer Prozess, der eben diese Sperre gerade besitzt, dann explizit in seiner Unlock-Operation den hier wartenden Prozess deblockiert. Der muss dann sicherheitshalber nochmal abfragen, ob die Sperre wirklich frei ist, weil zwischendurch wieder einer dazwischen geraten sein kann. Und dann ist vermutlich die Sperre frei und er kann die Sperre selbst setzen und dann den kritischen Abschnitt betreten. In der Implementierung in C würde das dann ungefähr so aussehen. In der Literatur finden Sie solche Sperren mit Wartezustand meistens unter dem Begriff Semaphor. Und Semaphor ist ein Ausdruck, der von Edgar Dijkstra geprägt wurde. Und der hat, ja, weil er selber Holländer ist, denen diesen Operationen spezielle Namen gegeben, P und V. P heißt sowas wie passieren auf Holländisch und V heißt verlassen dieses kritischen Abschnitts. Also wenn Sie von P- und V-Operationen in Zusammenhang mit einem Semaphor etwas lesen, dann entspricht P dem Lock und V dem Unlock. Dieser Herr Dijkstra übrigens ist ein relativ prominenter Vertreter unseres Fachs und Sie sollten meiner Meinung nach auch so ein paar Leute, die das Fach maßgeblich geprägt haben, auch mal etwas näher kennenlernen. Herr Dijkstra ist 1930 in Rotterdam geboren, hat dann ein altsprachliches Gymnasium besucht, anschließend Mathematik und Physik studiert, Informatik gab es da noch nicht und hat dann am dortigen Rechenzentrum, kann man schon sagen, von 1952 bis 1962 gearbeitet, in dieser Zeit auch seine Promotion abgeschlossen, 1959, und sollte dann auch Anfang der 60er Jahre sollte eine Informatikprofessur übernehmen, hat das aber abgelehnt, weil er gesagt hat, so etwas wie Informatik gibt es nicht. Er wollte also eine richtige Mathematikprofessur haben, die er dann auch 1962 erhalten hat. 1972 erhielt er den höchsten Preis, den die Informatik zu vergeben hat. Sie wissen, Informatik gibt es nicht als Fach für den Nobelpreis, weil eben damals, als Alfred Nobel diesen Preis stiftete, von Informatik weit und breit noch nichts zu sehen war. Deswegen hat die ACM als die führende wissenschaftliche Fachorganisation diesen Turing Award eingeführt, der, glaube ich, mit 250.000 auch dotiert ist und jedes Jahr einmal verliehen wird. Und 1972 hat eben Dijkstra diesen Preis bekommen. Also man kann sagen, so eine Art Nobelpreis für Informatik. Er hat dann später, 1984, inzwischen war Informatik wirklich eine etablierte Wissenschaft, dann doch eine Informatikprofessur übernommen in Austin, Texas, und ist leider 2002 dann dort auch gestorben. Dijkstra hat wesentliche Beiträge zur Informatik geleistet. Er hat den ersten Algol 60 Compiler geschrieben. Algol 60 ist praktisch die erste blockorientierte Sprache, die dann auch alle nachfolgenden Sprachen bis hin zu Java, C, C++, C-Sharp wesentlich beeinflusst hat. Er hat auch im algorithmischen Bereich einiges geleistet. Aus MPGI2 ist Ihnen vielleicht der kürzeste Wege-Algorithmus, der Dijkstra-Algorithmus, bekannt für das 1-zu-n-Wegeproblem. Dann hat er eben diese Semaphore eingeführt, hat auch ein maßgebliches Betriebssystem geschrieben, das THE Operating System, und hat vor allen Dingen im Bereich Software Engineering durch markante Sprüche und eine relativ klare Haltung auf sich aufmerksam gemacht. Insbesondere hat er sich, ich glaube, das war auch das Thema seiner Turing Award Speech, hat er sich gegen das Go-To als Statement in Programmiersprachen gewandt. Go-To Programming considered harmful, weil er gesagt hat, wenn man in solchen Programmen wild in der Gegend rumspringt, dann gibt es halt solche Spaghetti-Strukturen, wo keiner mehr weiß, der das Programm verstehen will, was da eigentlich passiert, weil dahin gesprungen wird und da wieder zurückgesprungen und dann dorthin gesprungen wird. Also er war ein Vertreter von einem strukturierten Ansatz und auch von Programmiersprachen, die diesen strukturierten, blockorientierten Ansatz unterstützen und alles andere verbieten. Deswegen sind viele Beiträge eben auch in den Bereich Software Engineering einzuordnen. Structured Programming, Separation of Concerns ist auch ein Begriff, den er geprägt hat. Er hat auch als einer der ersten auf das Deadlock-Problem hingewiesen, mit dem wir uns hier in der Vorlesung noch beschäftigen werden. Auch algorithmische Lösungen für das Deadlock-Problem angeboten und im Bereich der Programmverifikation auch die weakest preconditions und die guarded commands eingeführt. Aber vor allen Dingen hat er relativ prägnante Statements von sich gegeben, die man sich durchaus mal anschauen kann. Insbesondere hat er schon damals darauf hingewiesen, dass es völlig falsch ist, Computer Science oder Informatik jetzt wirklich nur auf dieses Gerät zu beziehen, weil dieses Gerät, der Computer, das stellen wir ja heute fest, von dem geht keine große Faszination mehr aus. Und je tiefer man in die Informatik eindringt, desto mehr stellt man fest, dass es große Teile der Informatik gibt, die eigentlich nur noch relativ wenig mit dem Computer als Gerät zu tun haben. Ich weiß nicht, ob mein Kollege Stefan Jänichen mit dem zweiten Satz so übermäßig glücklich sein würde oder die ganze Zunft der Softwaretechniker, aber das war nun mal Dijkstras Meinung. Er hat vor allen Dingen auch Wert darauf gelegt, dass, oder fand es wichtig, dass man, wenn man ein guter Programmierer sein möchte, dass man dann auch in der Lage ist, bezüglich seiner natürlichen Sprache in der Lage ist, Dinge präzise zu formulieren, dass also die Beherrschung der Umgangssprache, der natürlichen Sprache, auch eine wichtige Voraussetzung dafür ist, korrekte Programme zu schreiben. Über bestimmte Programmiersprachen hat er sich fast militant geäußert, insbesondere über Basic, COBOL, Fortran und wie wir auf der nächsten Folie sehen werden, auch über PL1. Ich hoffe, keiner von Ihnen hat auf der Schule Basic gelernt. PL1 war eine Programmiersprache, die so Ende der 70er Jahre, glaube ich, von IBM auf den Markt geworfen wurde. Es sollte, wie der Name auch sagt, Programming Language One, es sollte eine eierlegende Wollmilchsau werden, also eine Sprache, die praktisch für alle Domänen, für alle Bereiche universell einsetzbar ist. Während bisher eben eher so eine Aufteilung bestand, COBOL für eher wirtschaftlich orientierte Dinge, kaufmännisch, organisatorische, Fortran und ALGOL für mathematisch-wissenschaftliche Anwendungen und PL1 sollte eben alles können und entsprechend überladen mit Features war eben diese Programmiersprache. Und dagegen, gegen diese Überladung, gegen diese unendlich vielen Konzepte, die da in PL1 angeboten werden, hat er sich gewandt und hat damit ins gleiche Horn gestoßen, wie zum Beispiel auch Niklaus Wirth, der ja mit seinem Gegenentwurf Pascal sich wirklich auf wenige Konzepte konzentriert hat, die dann aber auch relativ orthogonal aufeinander oder miteinander aufeinander abgestimmt waren. PL1 spielt auch heute keine wesentliche Rolle mehr. Zur Mathematik hat er auch ein spezielles Verhältnis gehabt. Und hat immer etwas darunter gelitten, dass er, der sich selbst als Mathematiker fühlte, mit seinem Arbeitsgebiet Programmierung, Programmiersprachen, Softwaretechnik von der Masse der klassischen Mathematiker nicht ganz ernst genommen fühlte. Und deswegen war er mit denen eigentlich immer im Clinch. Nicht mit der Mathematik, sondern mit den Mathematikkollegen. Okay, soweit zu Dijkstra. Aber zurück zu seiner Erfindung, zu den Semaphoren. P, also diese Log-Operation, wirkt so, dass ein Zähler, der intern in diesem Semaphor geführt wird, dekrementiert wird und jedes V inkrementiert diesen Zähler. Und deswegen findet man in einigen Büchern statt P und V auch die Namen Down und Up, weil bei Down eben der Zähler runtergezählt wird und bei Up wird der Zähler hochgezählt. Und wenn der Zähler dann halt den Stand 0 erreicht, dann ist der kritische Abschnitt gesperrt und der Prozess wird entsprechend blockiert. Wir gucken uns das mal an im Code. Das ist also der klassische Semaphor, der als Datenstruktur eben diesen Zähler enthält. Für ein klassisches kritisches Abschnittsproblem würde dieser Zähler mit 1 initialisiert werden und dieses 1 würde eben bedeuten, dass der kritische Abschnitt gerade frei ist. Dann wird er ja beim Betreten des kritischen Abschnitts, wird der Zähler dekrementiert, ist dann 0, das würde dann bedeuten, er ist belegt. Und wenn noch weitere Log-Operationen kommen, also noch weitere Prozesse versuchen, den kritischen Abschnitt zu betreten, dann geht er sogar in den negativen Bereich. Ja, das wird entsprechend initialisiert. Wir setzen das einfach, wir nehmen mal an, dass wir das wirklich für gegenseitigen Ausschluss verwenden wollen. Dann initialisieren wir diesen Counter mit 1 und die Warteschlange, in denen die blockierte Prozesse gehalten werden, die eben den kritischen Abschnitt betreten wollen, aber nicht können, weil er im Moment noch belegt ist, die werden dann in diese Warteschlange hier eingereiht. So, was passiert bei P? P dekrementiert diesen Zähler, wenn er also vorher 1 war, der kritische Abschnitt war frei, dann hat Count nach dem Minus-Minus-Befehl hier den Wert 0, das heißt S.Count ist 0, damit ist diese Abfrage falsch und damit wird der Prozess nicht blockiert, kann also den kritischen Abschnitt betreten. Wenn Count aber schon 0 war oder noch einen kleineren Wert hatte, dann trifft diese Bedingung hier zu und der Prozess wird blockiert und hier in diese Warteschlange reingestellt. Wenn der kritische Abschnitt wieder verlassen wird, das ist dann die V-Operation, wird Count wieder inkrementiert. Wenn es vorher 0 war, dann wird es jetzt 1. Und wenn nach dem Inkrementieren Count kleiner gleich 0 ist, also wenn der kritische Abschnitt frei wird oder wenn sich Prozesse in dieser Warteschlange befinden, was man an diesem Count ablesen kann, dann wird der erste dieser Prozesse aus dieser Warteschlange deblockiert. Also deblock angewandt auf eine Warteschlange bedeutet also, der erste in der Warteschlange wird deblockiert. Angenommen, wir würden jetzt so ein Semaphore uns angucken und würden feststellen, der Counter hätte einen Wert von minus 3. Was würde uns das sagen? Kann das überhaupt passieren? Ja? Genau, ein Zählerwert von minus 3 bedeutet, dass 3 Prozesse im Moment gerade warten und insofern würde hier, solange das kleiner gleich 0 ist, jedes Mal, wenn der kritische Abschnitt von jemand betreten wird, hier der erste Prozess deblockiert, um dann wiederum den kritischen Abschnitt hier an dieser Stelle betreten zu können, weil hier wird er ja dann deblockiert. Und kehrt dann aus der Methode P zurück und kann dann im kritischen Abschnitt weitermachen. Auf die Art und Weise, wenn man jetzt Count nicht mit 1 initialisiert, sondern mit 5, was würde dann passieren? Ja?
Wenn man mit 5 initialisiert, könnte man dann 5 Prozesse gleichzeitig.
Genau. Also der Kommiliton hat gesagt, wenn man das mit 5 initialisiert, dann können gleichzeitig 5 Prozesse in den kritischen Abschnitt. Also insofern ist das Semaphore-Konzept geht noch etwas weiter, wenn man von irgendetwas 5 Exemplare hat und die an 5 Prozesse vergeben kann. Dann könnte man auch so ein Semaphore einsetzen und könnte dann einfach statt mit 1 mit 5 initialisieren. Also solche einfache Betriebsmittelverwaltungsprobleme kann man auch mit Semaphoren lösen. Aber das Standardeinsatzgebiet ist eben kritischer Abschnitt und da darf eben genau einer rein. Und deswegen wird üblicherweise eben dieser Counter mit 1 initialisiert. Noch Fragen dazu? So, die Verwendung ist dann klar. Wenn man so einen kritischen Abschnitt hat, dann wird dieser kritische Abschnitt dann eben so wie vorher mit Lock und Unlock hier mit P und V geklammert. Also diese Lock- und Unlock-Operationen, das sind praktisch, kann man auch so sehen, als andere Implementierungen dieser P- und V-Operationen. Der wesentliche Unterschied zu den Schlossvariablen besteht eben darin, dass wir hier kein Busy Waiting machen, kein aktives Warten, nicht auf dem Prozessor sitzen bleiben und immer wieder diese Variable abfragen, sondern wenn die Variable gesetzt ist, also der kritische Abschnitt nicht frei ist, dann wird der aufrufende Prozess blockiert, gibt also den Prozessor frei. Und was wir außerdem noch erzielen, ist im Gegensatz zu der Schlossvariable, wo es praktisch, wenn wir mehrere Bewerber haben um diesen kritischen Abschnitt, es dem Zufall überlassen wird, wer jetzt gerade da bei der Busarbitrierung erfolgreich ist, bei dem Zugriff auf diese Variable. Man kann sich ja vorstellen, dass 4 Prozesse gleichzeitig auf 4 Prozessoren in diesem Busy Waiting sitzen, dann ist es wirklich Zufall, wer jetzt gewinnt. Hier geht das strikt nach Ankunftsreihenfolge. Wer also zuerst versucht hat, diese Sperre zu setzen, der wird als Erster in die Warteschlange eingereiht und kommt deswegen auch als Erster dran. Insofern ist das etwas fairer als das Busy Waiting. Trotzdem hier nochmal die Diskussion. Wir haben jetzt eine wunderbare Lösung mit diesen Semaphoren gefunden. Ich habe hier nochmal diese Operation P aufgeschrieben in C-Notation, einzelne Statements. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben 2 Prozesse, die zum Beispiel auf 2 verschiedenen Cores oder Prozessoren fast gleichzeitig diese P-Operation aufrufen, weil sie einen kritischen Abschnitt betreten wollen. Und es könnte jetzt so sein, dass die Ausführungsreihenfolge, zumindest was ihre Wirksamkeit im Speicher betrifft, so aussieht. Erst das, dann 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 das. Können Sie abschätzen, was da passiert? Also nehmen wir mal an, der kritische Abschnitt war frei, das heißt, der Counter stand auf 1. Dann wird er hier dekrementiert auf 0. Und hier nochmal dekrementiert auf 0. Und hier käme es jetzt darauf an, ob bei dieser Abfrage S-Count kleiner 0 das schon wirksam war oder nicht, ob das hier wahrgenommen wird. Wenn dieses nicht wahrgenommen wird und hier eine ungeschickte Reihenfolge entsteht, dann könnte es passieren, dass beide Prozesse hier wahrnehmen, dass der Counter noch auf 0 stand. Und deswegen beide, ohne blockiert zu werden, den kritischen Abschnitt betreten. Weil nämlich hier durch diese verzahnte Ausführung wiederum die Situation auftreten kann, dass das Abfragen und die Reaktion auf die Abfrage unterbrochen wird durch eine weitere Operation und dann geht's schief. Was auch passieren kann durch eine ungeschickte Reihenfolge ist, dass es auch eine Verklemmung geben kann. Was heißt das? Semaphore taugen nichts. Das heißt es nicht, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass auch bei der feinen Auflösung einer solchen Sperroperation diese Verzahnungen auftreten können, sodass wir es tatsächlich mit dieser Operation P wiederum mit einem kritischen Abschnitt zu tun haben, der als Ganzer unter gegenseitigem Ausschluss stehen muss. Das heißt, wir haben eigentlich uns hier was ausgedacht als Lösung für das Problem des kritischen Abschnitts, und stellen aber fest, dass genau diese Lösung selbst wiederum einen kritischen Abschnitt darstellt, sodass sich hier irgendwie die Katze in den Schwanz beißt. Auflösung des Ganzen ist es, dass wir es eigentlich mit einer Hierarchie von kritischen Abschnitten zu tun haben. Wir haben Semaphore, die selbstkritische Abschnitte sind. Also ganz oben steht eben das konkrete Problem, was wir unter kritischen, was wir unter gegenseitigen Ausschluss stellen wollen. Dann haben wir die Semaphore, die relativ leistungsfähig sind, aber wo wir feststellen, so eine P-Operation ist selbst genau genommen auch wieder ein kritischer Abschnitt, sodass wir zu einfacheren Mechanismen greifen müssen, um jetzt dieses Problem zu lösen, diesen kritischen Abschnitt auf feinerer Ebene. Und das könnten beispielsweise Schlossvariable sein oder unteilbare Maschinenoperationen. Das heißt, wir haben es mit einer Hierarchie zu tun und haben auch auf den unterschiedlichen Ebenen der Hierarchie unterschiedliche Mechanismen zur Verfügung, die wir kombiniert einsetzen können, beispielsweise, dass wir mit unteilbaren Maschinenoperationen dafür sorgen, dass so eine P-Operation als atomare Operation entweder ganz durchläuft oder erst gar nicht zum Zuge kommt, dass jedenfalls keine Verzahnung stattfinden kann. Okay? In der Praxis hat sich dann aber gerade auch so in den 70er Jahren, als diese Lösungen mit Semaphoren vorgestellt wurden, herausgestellt, dass die Programmierer, die jetzt relativ komplexe Systeme gebaut haben, Betriebssysteme geschrieben haben und diese Semaphore eingesetzt haben, aber irgendwann den Überblick verloren haben, wo habe ich jetzt gesperrt und wenn dann Verzweigungen in dem kritischen Abschnitt sind, wo muss ich den kritischen Abschnitt wieder freigeben. Es muss ja immer schön geklammert sein und bei dynamischen Abläufen und bei Programmverzweigungen ist das etwas schwierig, sodass man festgestellt hat, Programmierer machen laufend Fehler, was dieses korrekte Setzen und Freigeben von Sperren betrifft. Und da man letztlich darauf aus ist, korrekte Programme zu haben, war die Frage, kann man das nicht irgendwie für den Programmierer etwas einfacher machen, dass man nicht mehr explizit diese Sperren setzen muss, sondern dass es irgendwie automatisiert abläuft. Und das war die Idee von Tony Hoare, im Jahr 1974, der gesagt hat, wir führen ein neues Objekt ein und dieses Objekt erlaubt die gemeinsame Nutzung von Daten, den gemeinsamen Zugriff auf Daten, stellt aber automatisch sicher, dass dieser gegenseitige Ausschluss stattfindet. Das heißt, wir können ein solches gemeinsam genutztes Datenobjekt definieren, auf das wir mehrere Zugriffsmethoden anbieten. Aber allen gemeinsam ist sozusagen eine zentrale Sperre, sodass sichergestellt ist durch diese zentrale Sperre, dass zu einem Zeitpunkt nur ein Prozess, maximal ein Prozess, eine dieser Prozeduren oder Methoden hier gerade ausführen darf. Und das Ganze hat er Monitor genannt, weil eben überwacht wird, dass immer nur ein Prozess diese Monitoroperation betritt. Dann muss der Programmierer kein Log machen, kein Unlog machen. Er ruft einfach eine dieser Prozeduren auf und wenn er der Einzige ist, wenn diese Sperre frei ist, dann ist er erfolgreich, ansonsten wird er hier in dieser Warteschlange blockiert und kommt dann irgendwann später dran. Und wenn er diese Methode, diese Prozedur wieder verlässt, dann wird automatisch die Sperre wieder freigegeben, also implizit, er muss sich überhaupt nicht drum kümmern. Und das ist ein wesentlicher Vorteil, was die korrekte Nutzung von diesen Dingern betrifft. Tony Hoare ist übrigens auch einer, den Sie kennen sollten als Informatiker. Auch er in gewisser Weise ein Weg- und Gesinnungsgenosse von Edgar Dijkstra. Auch er mit durchaus prägnanten Statements an die Öffentlichkeit getreten. Auch er Preisträger des ACM Turing Awards, allerdings ein paar Jahre später, 1980. Und Ihnen vermutlich das erste Mal begegnet, als Sie sich in MPGI 2 mit Quicksort beschäftigt haben, weil Hoare ist Erfinder von Quicksort. Ist auch einer, der jetzt nicht geradlinig auf Mathematik und Informatik zugesteuert ist. Er hat nämlich zuerst Sprachen studiert und war dann auch auf Forschungsaufenthalt in Moskau, an der Moscow State University, weil er Russisch studiert hatte und ist dann erst im Rahmen dieses Aufenthalts in Moskau irgendwie so zufällig auf die Informatik geraten und hat dann mehr oder minder umgesattelt von Sprachen zur Mathematik bzw. zur Informatik und hat dann aber Wesentliches beigetragen, also nicht nur Quicksort, sondern auch das bei den Studierenden so beliebte Hoare-Kalkül. Manche sagen auch Horror-Kalkül. Hoare-Kalkül für die Programmverifikation, was er zusammen auch mit Robert Floyd entwickelt hat. Auch die Theorie ist ihm dankbar, weil er hat mit den Communicating Sequential Processes ein Kalkül vorgelegt, mit dem man eben formale Aussagen über nebenläufige Prozesse treffen kann. Und eben dieses Monitor-Konzept geht auch noch auf ihn zurück. Tony Hoare ist noch unter den Lebenden, sein älterer Herr. Man kann ihn ab und zu mal auf Tagungen noch treffen. Und nach seiner Emeritierung an der University of Oxford ist er als Research Consultant bei Microsoft Research in Cambridge eingestiegen und arbeitet noch bis heute dran, Compiler zu entwickeln, die irgendwie von alleine dafür sorgen, dass die Programme korrekt sind, die sie übersetzen. So, Tony Hoare hat also diesen Monitor entwickelt. Und die Wirkung ist eben so, dass wenn wir so ein simples Objekt haben, also ein Zähler, der mithilfe von solchen Zugriffsoperationen Increment und Decrement erhöht und erniedrigt werden kann, wo wir ja, wenn wir das Monitorkonzept nicht zur Verfügung haben, durchaus Probleme kriegen können, dass bei gemeinsamem, parallelem Ausführen von Increment und Decrement auf Maschinenbefehlsebene da durchaus ein Update von diesem Zähler verloren gehen kann. Das könnten wir dann einfach dadurch sicherstellen, dass wir da Monitor davor schreiben, also das Ganze zu einem Monitor machen und dann automatisch gewährleistet ist, dass entweder Increment oder Decrement, aber nicht zweimal Increment oder einmal Increment und Decrement gleichzeitig ausgeführt werden kann. Also immer nur eine dieser Methoden von einem Prozess ausgeführt werden kann. Ansonsten muss man sich um nichts kümmern. So, gucken wir uns das mal an. Wir nehmen mal an, wir hätten zwei Prozesse, die über eine gemeinsame Datenstruktur, einen Puffer, derart miteinander kommunizieren, dass der eine Prozess irgendwelche Daten erzeugt, die er dort in diesem Puffer ablegt. Das ist der Prozess, der hier Deposit aufruft, ablegen. Und ein anderer Prozess, der diese Daten aus diesem Puffer herausholt und irgendwie weiterverarbeitet oder über die Netzwerkkarte ausgibt. Also solche Erzeuger-Verbraucher-Konstellationen zwischen Prozessen gibt es häufig, gerade in Betriebssystemen, aber auch sonst. Also ein Prozess schiebt in eine Datenstruktur was rein und der andere holt es raus. Wir machen das hier ganz einfach, indem wir annehmen, dass diese Slots hier, diese einzelnen Plätze in diesem Puffer, alle von konstanter Länge sind. Das heißt, Sie können sich das vorstellen wie ein Array. Und dass dieser Puffer zyklisch verwaltet wird. Das heißt, wir haben irgendwo einen Bereich, der belegt ist, wo also hier in jedem dieser Fächer so ein Datenpaket abgelegt ist. Und wenn jetzt ein Prozess Deposit aufruft und da ein neues Datum ablegt, dann tut er das hier an dieser Stelle. Wir haben da so einen Zeiger, Tail, der gibt das Ende dieses belegten Bereichs an, zeigt also immer auf den ersten freien Platz. Und dort würden wir ein neues Datum ablegen und dann diesen Tail-Zeiger eins nach rechts rücken, damit er wieder auf das erste freie Element zeigt. Der Prozess, der jetzt die Daten da rausholt, der orientiert sich an diesem anderen Zeiger, Head, den wir auch vorsehen. Der zeigt eben auf das Element, was als nächstes herausgeholt werden soll. Also das, was am längsten schon in diesem Puffer drin ist. Und auf diese Art und Weise bewegt sich dann der belegte Bereich zyklisch durch diesen Puffer durch. Und es ist eine relativ elegante Art und Weise, mit einem endlichen Puffer dieses Problem zu lösen. Jetzt müssen wir auf ein paar Sonderfälle Rücksicht nehmen bei der Programmierung, nämlich den Sonderfall, dass dieser Puffer leer sein kann. Was passiert also, wenn der Puffer leer ist und ein Prozess ein Datenelement entnehmen möchte? Da ist ja nichts da, also muss man den Fall speziell abfangen. Das heißt, der Prozess, der Deposit aufruft, bei einem leeren Puffer, der Fetch aufruft bei einem leeren Puffer, muss blockiert werden, so lange blockiert werden, bis ein anderer Prozess wieder was abgelegt hat, dass es was zu holen gibt. Genauso kann es auch sein, dass dieser Puffer komplett gefüllt ist. Wir machen ja keine Annahmen darüber, in welchem Rhythmus jetzt Prozesse da was ablegen oder rausholen. Und wenn der Puffer voll ist, dann kann man natürlich nichts weiteres einfügen, sodass bei einem vollen Puffer ein Prozess, der Deposit aufruft, blockiert werden müsste. Wenn Sie sich jetzt diese beiden Zeiger Head und Tail anschauen, wie wäre die Situation oder wie könnte man an der Lage von Head und Tail erkennen, dass der Puffer voll ist? Ja? Wenn beide Pointer auf dasselbe Element zeigen, dann ist der Puffer voll. Oder ich würde es lieber andersrum formulieren: Wenn der Puffer voll ist, dann zeigen beide auf dasselbe Element. Zweite Frage: Woran erkennen wir, dass der Puffer leer ist? Wiederum als Bedingung der Zeiger. Ja? Genau. Wenn der Puffer leer ist, dann passiert genau das Gleiche, dann zeigen Head und Tail auch auf dasselbe Element. Das heißt, wir wissen eigentlich nur, wenn Head und Tail identisch sind, dann ist der Puffer entweder leer oder er ist voll. So, wir müssen aber rauskriegen, ob er leer oder ob er voll ist. Was schlagen Sie dann vor? Wie könnte man das reparieren, um diesen Fall aufzulösen? Ja? Genau. Ja, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Man könnte natürlich auch versuchen rauszukriegen, wie es dazu gekommen ist, dass Tail und Head aufeinander zeigen. Denn wenn der Puffer voll wird, dann ist sozusagen Tail von links an Head herangeführt worden. Das könnte man feststellen und sich irgendwo merken. Dagegen, wenn der Puffer leer ist, dann ist Head von links an Tail herangekommen. Aber einfacher ist es, dass man einfach eine weitere Variable spendiert, kostet ja nicht so viel, indem man sich die Zahl der dort abgelegten Elemente einfach merkt. Und wenn die 0 ist, dann ist er leer. Und wenn sie n ist, unter der Annahme, dass es n Elemente sind, dann ist er eben voll. So, es handelt sich hier offensichtlich um den Zugriff auf eine gemeinsame Datenstruktur. Der Zugriff soll von unabhängigen Prozessen, es kann mehrere Prozesse geben, die Deposit aufrufen, es kann mehrere Prozesse geben, die Fetch aufrufen. Also wir müssen da den allgemeinen Fall annehmen und deswegen den Zugriff auf diesen Bounded Buffer, auf diese Datenstruktur unter gegenseitigen Ausschluss stellen, also sperren. Und da wir gerade den Monitor kennengelernt haben, setzen wir diesen Monitor auch dafür ein. So, und das könnte dann folgendermaßen aussehen. Wir haben dazu geschrieben, dass es ein Monitor ist, dass also damit auch die interne Monitorsperre benutzt wird. Dann haben wir unseren Puffer. Der besteht im Wesentlichen hier aus diesem Feld, das ist der eigentliche Puffer der Länge n. Und dann haben wir eben diese beiden Pointer, Head and Tail, die, weil der Puffer initial leer ist, auf denselben Index zeigen. Und wir haben unseren Counter, der angibt, wie viele Elemente im Moment gerade abgelegt sind. Der steht auf 0, weil eben der Puffer am Anfang leer ist. Und dann brauchen wir zwei Warteschlangen. Einmal kann es ja sein, dass bei einem vollen Puffer jemand was ablegen möchte und dann blockiert wird. Das sind die Waiting Processes Deposit. Und es kann sein, dass ein Prozess beim Versuch, aus einem leeren Puffer etwas rauszunehmen, blockiert wird. Der käme dann in diese Warteschlange. Waiting Processes Fetch. Bei Deposit würden wir dann eben dieses Pufferelement hier angeben als Parameter und das Datenelement, was wir ablegen wollen. Und dann wird eben geprüft, ist der Zähler hier auf n, das heißt, ist der Puffer voll, dann darf ich nichts ablegen, dann muss der Prozess sich blockieren. Wenn er aus dieser Blockade rauskommt oder diese Abfrage hier false war, dann wird das Datenelement an der entsprechenden Stelle Tail in den Puffer abgelegt. Der Zeiger Tail wird zyklisch um 1 verschoben nach rechts und die Zahl der abgelegten Elemente wird um 1 erhöht. Jetzt kann es aber sein, dass der Puffer vorher leer war und einige von diesen Deposit-Prozessen hier blockiert sind und jetzt hat einer was abgelegt und dann muss er natürlich dafür sorgen, dass einer von den Fetch-Prozessen deblockiert wird und deswegen diese Zeile, wenn also hier nach Ablegen eines Datenelements festgestellt wird, da gibt es welche, die warten da drauf, dann muss einer von denen hier deblockiert werden. Symmetrisch dazu die Methode Fetch. Hier holen wir ein Element raus, das ist das hier. Und auch hier wieder die Abfrage, ist der Puffer leer? Wenn ja, kann ich kein Datenobjekt abholen und der Prozess muss sich blockieren. Wenn ein Element da ist, dann wird es hier aus dem Puffer rausgeholt und hier in diesen in diese Result-Variable reingepackt und der Head-Zeiger wird genauso wie da oben der Tail-Zeiger um 1 nach rechts verschoben und das Ganze zyklisch, deswegen hier diese Modulo-Operation. Und da wir ein Element entnommen haben, wird Count um 1 dekrementiert. Auch hier jetzt der Spezialfall, wenn der Puffer voll war und hier Deposit-Prozesse deswegen blockiert waren, dann wird durch die Entnahme eines Datenelements ein Element frei in diesem Puffer. Deswegen kann einer von diesen Deposit-Prozessen deblockiert werden und weitermachen. Soweit, so gut. Das Problem ist nur, ja, was ist das Problem hier? Wir hatten ja gesagt, wenn so ein Prozess da einsteigt und eine dieser Methoden ausführt, es ist ja ein Monitor, dann hält er diese Monitorsperre. Wenn ich also jetzt den Fall habe, dass da irgendeiner ein Deposit macht und dann hier blockiert wird, dann ist er blockiert, kann nicht weitermachen und gleichzeitig blockiert er aber auch den ganzen Monitor, weil er diese Monitorsperre noch hält. Das heißt, ein anderer Prozess, der jetzt Fetch aufruft und ein Datenelement rausholt und ihn eventuell wieder deblockieren könnte, der kommt gar nicht in den Monitor rein, weil eben die Sperre noch gehalten wird, diese Monitorsperre durch den blockierten Prozess. Also an der Stelle, wo wir hier Block sagen, blockieren wir auch den kompletten Monitor und deswegen geht das so nicht. Deswegen muss man sich an der Stelle was Neues ausdenken oder was anderes ausdenken. Und das ist die sogenannte Bedingungssynchronisation. Anstatt jetzt mit Block und Deblock zu arbeiten, was ja unbedingte Operationen sind, wenn ich Block sage, dann ist der Prozess blockiert, arbeiten wir hier mit C-Wait und C-Signal. C steht praktisch für Conditioned oder Conditional und hat folgende Semantik. C-Wait bedeutet, der Prozess gibt den Monitor frei und wartet auf das nachfolgende C-Signal, das heißt darauf, dass eine bestimmte Bedingung C eintritt. Wenn diese Bedingung eingetreten ist, dann setzt er seine Operation im Monitor fort, also die Methode, die er gerade ausführt. Er wird aber auf jeden Fall blockiert. Das Gegenstück dazu, das C-Signal, bedeutet, dass ein wartender Prozess freigegeben wird und dadurch der Monitor automatisch wieder belegt wird. Wenn es jedoch keinen wartenden Prozess gibt, keinen, der C-Wait aufgerufen hat, dann ist das C-Signal praktisch leer. Wenn wir einen Prozess hier warten lassen, dann brauchen wir dafür wieder eine Warteschlange, die wir innerhalb des Monitors vorsehen. Und da wird er dann entsprechend eingereiht. Also für jede dieser Bedingungsvariablen C gibt es eine eigene Warteschlange im Monitor. So, jetzt haben wir hier wieder so ein Wait- und Signal-Pärchen. Die Frage ist, was ist der semantische Unterschied zwischen diesem C-Signal und dem C-Wait und dem Signal und Wait, was wir am Beginn dieses Kapitels kennengelernt haben? Wenn wir das alte Signal Wait nehmen und wir haben erst ein Signal und dann ein Wait, dann ist das Signal irgendwie an dem Signalobjekt abgelegt und wenn anschließend ein Wait aufgerufen wird, dann stellt dieses Wait fest, ach, das Signal ist schon da. Das heißt, das Wait ist praktisch nicht blockierend, der kann einfach durchlaufen. Wenn Sie in diesem Fall erst ein C-Signal haben und dann ein Wait, dann ist das C-Signal praktisch nicht wirksam. Es hat keinen Prozess gewartet, deswegen ist das C-Signal leer und wenn anschließend ein Wait kommt, wird der Prozess auf jeden Fall blockiert. Das heißt, hier gibt es, während das Signal, das alte Signal, sozusagen auf Vorrat ein Signal ablegen kann für einen Prozess, der erst später kommt und Wait aufruft, ist das bei C-Signal nicht der Fall. C-Signal wirkt nur, wenn tatsächlich ein Prozess im Moment gerade wartet. Okay? Unser Monitor sieht jetzt so aus, dass wir nach wie vor diese zentrale Sperre haben, unsere Entry-Prozeduren 1 bis N, die alle unter gegenseitigem Ausschluss stehen, aber zusätzlich noch für solche Bedingungsvariable, die wir einführen, individuelle Warteschlangen haben. Das heißt, hier stehen die Prozesse, die innerhalb einer dieser Prozeduren blockiert wurden, die auf irgendetwas warten, und hier stehen aber diese zentrale Sperre nicht blockieren, sondern die wieder freigegeben haben. Sodass wir jetzt diese Condition-Variable folgendermaßen spezifizieren können. Verbunden mit so einer Condition-Variable ist eben so eine Warteschlange wie die hier. Und dann bedeutet das C-Wait, dass dieser Monitor-Log freigegeben wird, dann der Prozess auf jeden Fall blockiert wird und anschließend, wenn er aus dem Block wieder rauskommt, automatisch die Monitorsperre wieder erworben wird. Und das C-Signal bedeutet eben, dass hat nur eine Wirkung, wenn tatsächlich ein Prozess hier wartet, wenn das ungleich null ist, dann wird eben genau dieser Prozess oder der erste in dieser Warteschlange deblockiert. Mit diesem Pärchen C-Signal und C-Wait können wir jetzt diesen Bounded Buffer nochmal angehen und statt dieses Block und Deep Block direkt zu verwenden, können wir jetzt mit C-Signal und C-Wait arbeiten und zwar das alles ist gleich geblieben hier, nur das wird jetzt neu eingeführt, eine Bedingungsvariable not full und eine zweite Bedingungsvariable not empty. Wenn also hier der Fall auftritt, dass der Puffer voll ist, dann wird ein Deposit-Prozess hier an dieser Bedingungsvariable blockiert, not full. Wenn dann später ein Fetch-Prozess kommt, der jetzt ein Element herausholt, der würde dann hier signalisieren an diese Bedingungsvariable not full und diesen Prozess, der sich hier blockiert hat, durch dieses Signal wieder auslösen. Umgekehrt genauso, wenn der Fetch-Prozess feststellt, der Buffer ist leer, würde er sich hier blockieren durch Aufruf dieser C-Wait-Operation, aber eben die Monitorsperre freigeben und würde dann später, wenn irgendwann ein Deposit-Prozess kommt, durch dieses C-Signal wieder daraus gelöst werden. Okay, oder gibt es da Fragen? Das kann man jetzt beliebig verallgemeinern, dass man zum Beispiel auch also dieses kritische Abschnittproblem, dass man auch eine Differenzierung vornimmt, ob denn in diesem kritischen Abschnitt gemeinsame Daten nur gelesen werden oder auch geschrieben werden. Das Problem oder Probleme treten eigentlich nur auf, wenn zwei Prozesse gleichzeitig schreiben oder einer schreibt und einer liest. Wenn zwei Prozesse auf gemeinsame Daten zugreifen und beide lesen, geht überhaupt nichts schief. Das ist also völlig unkritisch. Kritisch wird es immer dann, wenn wir mindestens einen Prozess dabei haben, der etwas schreibt, etwas ändert, Variablen ändert. Also kann man sich kritische Abschnitte vorstellen, in denen entweder genau ein Prozess sich drin aufhält, der schreibt, oder beliebig viele Prozesse sich auch in diesem kritischen Abschnitt aufhalten dürfen, die aber alle nur lesen. Wenn man das weiß, wenn man Leserprozesse von Schreiberprozessen unterscheiden kann, dann kann man diesen modifizierten kritischen Abschnitt einführen, der natürlich dann sehr viel leistungsfähiger ist, weil er den kritischen Abschnitt nicht in Fällen anwendet, wo er gar nicht kritisch ist, sondern unkritisch ist. Das kann man noch weiter verallgemeinern. Also hier hätten wir jetzt zwei Sorten von Prozessen. Da kann man sich allgemein K-Sorten von Prozessen vorstellen. Und der kritische Abschnitt würde dann sicherstellen, dass genau oder maximal C1-Prozesse von der Sorte 1 und dann CK-Prozesse von der Sorte K in diesen kritischen Abschnitt rein dürfen. Und wenn man so eine Verallgemeinerung hat, dann wäre dieses Leser-Schreiber-Problem der Spezialfall mit genau zwei unterschiedlichen Sorten von Prozessen, nämlich den Lesern und den Schreibern, mit C1 gleich 1, also maximal ein Schreiber. Und bei den Lesern können es beliebig viele sein. Auch das gucken wir uns mal an, wie man so ein Leser-Schreiber-Problem löst. Wir haben hier unser Log-Objekt, was zählt, wie viele Leseprozesse sich in diesem kritischen Abschnitt aufhalten und auch zählt, wie viele Schreiberprozesse sich aufhalten. Da sowohl Leserprozesse als auch Schreiberprozesse unter Umständen blockiert werden, brauchen wir für beide jeweils eine Warteschlange. Das sind die Leser, das sind die Schreiber. Wenn wir jetzt so einen Log aufrufen, also den kritischen Abschnitt betreten wollen, dann müssen wir eben dazu sagen, sind wir Leser oder sind wir Schreiber? Möchten wir den kritischen Abschnitt als lesender oder als schreibender Prozess betreten? Dafür haben wir hier Access Type. Und Access Type T kann zwei Werte annehmen, entweder Reader oder Writer. Und das ist das Erste, was hier geprüft wird. Wird dieses Log von einem Reader durchgeführt? Dann wird Folgendes geprüft. Also ich bin jetzt ein Leserprozess, ich will in den kritischen Abschnitt rein. Ich darf den kritischen Abschnitt nur betreten, wenn im Moment nicht gerade ein schreibender Prozess sich darin aufhält. Also frage ich ab, ist die Zahl der Schreiber größer als 0? Wenn ja, dann wird der Prozess blockiert. Und anschließend, wenn ich aus dem Blockieren wieder rauskomme oder diese Bedingung false war, dann betrete ich den kritischen Abschnitt und da es sich um einen Leserprozess handelt, wird die Zahl der Leserprozesse um 1 erhöht. Was bedeutet das jetzt? Okay, das lassen wir mal im Moment weg, das besprechen wir gleich. Wenn es ein Schreiberprozess war, dann muss auch die Bedingung sichergestellt werden, dass maximal ein Schreiberprozess sich in diesem kritischen Abschnitt befinden darf. Wenn also entweder bereits ein anderer Schreiber drin ist, WK und größer 0, oder sich irgendein Leserprozess in diesem kritischen Abschnitt gerade befindet, das heißt R, K und größer 0, dann muss der Schreiberprozess blockiert werden. Und wenn er hier aus der Blockade wieder rauskommt, oder erst gar nicht blockiert wird, dann kann er den kritischen Abschnitt betreten und den Schreibcount um 1 erhöhen. So, ähnlich haben wir es hier bei Unlock. Man verlässt den kritischen Abschnitt. Wenn man ihn als Leser verlässt, dann wird R-Count um 1 dekrementiert und dann wird nachgeschaut. Was ist jetzt? Wenn beispielsweise durch das Verlassen eines Leserprozesses der letzte Leser den kritischen Abschnitt verlassen hat, also R-Count dadurch durch 0 geworden ist, und es Schreiberprozesse gibt, die warten, in diesen kritischen Abschnitt eintreten zu dürfen, dann muss der letzte Leserprozess dafür sorgen, dass dieser Schreiberprozess deblockiert wird oder einer dieser Schreiberprozesse deblockiert wird. Wenn es ein Schreiberprozess war, der jetzt den kritischen Abschnitt verlässt, dann muss der auch gucken, bin ich der letzte Schreiber, der den kritischen Abschnitt verlässt? Das muss so sein. Es darf ja eigentlich maximal ein Schreiber im kritischen Abschnitt sein. Insofern hätte man auf diese Abfrage auch verzichten können. Aber aus Vollständigkeitsgründen habe ich das drin gelassen. Und es wird geprüft, befinden sich weitere Schreiberprozesse in der Warteschlange? Wenn ja, dann werden sie deblockiert. Wenn nein, wenn also keine Schreiber hier warten, dann werden eventuell wartende Leserprozesse deblockiert. Und zwar nicht nur einer, sondern, Sie sehen hier die While-Schleife, alle Prozesse, die sich hier in dieser Warteschlange befinden. Weil der kritische Abschnitt ist jetzt total leer geworden von einem letzten Schreiber, der vielleicht 100 Leserprozesse blockiert hat auf die Art und Weise. Und die können jetzt alle gleichzeitig da rein. Aber Sie sehen schon hier, dass hier erst abgefragt wird, also es kann ja der Fall auftreten, dass wir einen Schreiberprozess in diesem kritischen Abschnitt hatten und gleichzeitig wollen neue Schreiberprozesse und neue Leserprozesse in diesen kritischen Abschnitt rein. Er hier, der letzte Schreiber, der den kritischen Abschnitt, oder der eine Schreiber, der den kritischen Abschnitt verlässt, prüft jetzt erstmal nach, gibt es denn Schreiber, die da rein wollen, und deblockiert die. Das heißt, er gibt den Schreiberprozessen Vorrang. Genauso hier oben, wenn ein Leser den kritischen Abschnitt betritt, prüft er hier, ob eventuell Schreiberprozesse warten. Und wenn ein Schreiberprozess wartet, dann würde er den kritischen Abschnitt an dieser Stelle nicht betreten, sondern dem sich selbst blockieren, um auf diese Art und Weise auch wiederum den Schreibern Vorrang zu geben. Man kann das auch anders machen. Man kann auch, wenn gleichzeitig Schreiber und Leser warten, könnte man auch den Lesern Vorrang geben. Und das ist die andere Variante, Leservorrang, die sich genau an diesen Stellen hier unterscheidet, was da unten passiert und hier passiert und da passiert. Das Problem ist insbesondere beim Leservorrang, dass, weil ja immer viele Leser da drin sein können, dass die Schreiber überhaupt nicht mehr zum Zug kommen. Weil ja, wenn ein neuer Leser kommt, da sind schon Leser drin, neue Leserprozesse kommen dazu, die werden sofort reingelassen. Und dann befinden sich immer Leserprozesse in diesem kritischen Abschnitt und ein Schreiberprozess würde eventuell für immer verhungern. Deswegen muss man das immer im Hinterkopf haben. Kann hier ein Verhungern auftreten und wie kann ich sicherstellen durch die Ausgestaltung dieser Abfragen und Deblockieroperationen, wie kann ich sicherstellen, dass alle Sorten auch irgendwann zum Zug kommen und kein Verhungern auftritt. Okay? So, gucken wir uns mal an, was die Praxis so bietet, wenn Sie konkret, egal ob in Windows oder Unix oder Linux, mit nebenläufigen Prozessen hantieren, also in C beispielsweise, dann steht Ihnen üblicherweise dieser POSIX-Thread-Standard zur Verfügung, der eben solche Operationen zum Umgang mit Signalisierung und mit gegenseitigem Ausschluss automatisch zur Verfügung stellt. Das pthreads-Packet bietet Ihnen solche Mutex-Objekte an, Mutex für Mutual Exclusion, mit den Operationen init, lock, trilock und unlock. Init kann man sich gut vorstellen, was das macht. Da wird eben so ein Log-Objekt mit den entsprechenden Initialwerten belegt und kann dann anschließend nach init verwendet werden. Log macht genau das, was wir von so einem gegenseitigen Ausschluss verlangen. Also prüft, ob der kritische Abschnitt belegt ist und wenn ja, wird der Aufrufer blockiert. Und hier mit Unlock wird der kritische Abschnitt freigegeben und ein eventuell wartender Prozess deblockiert. Interessant ist noch das Trilock, was man deswegen eingeführt hat, weil man einfach verhindern möchte, dass ein Prozess vielleicht auf unbestimmte Zeit irgendwo in so einem Log hängen bleibt. Also wenn man Log aufruft, dann gibt man sich ja irgendwie dem Schicksal in die Hände. Entweder die Sperre war frei, dann geht's weiter. Aber wenn die Sperre belegt war, dann ist es schon passiert, dann ist man blockiert als Prozess und kommt aus eigener Kraft da auch nicht mehr raus, sondern muss darauf warten, dass irgendwann mal einen aufweckt. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, sozusagen erstmal nachzugucken, ist denn der kritische Abschnitt frei, ohne gleich jetzt ihn betreten zu wollen. So gehen Sie ja wahrscheinlich im täglichen Leben auch vor, dass Sie erstmal gucken, was ist denn eigentlich los hier, kann man hier rein oder kann man hier nicht rein. Wenn man nicht rein kann, macht man vielleicht was anderes, anstatt jetzt sich gleich so festzulegen, ich will da in den kritischen Abschnitt rein. Und deswegen das Trilock. Trilock heißt, ist der kritische Abschnitt frei, dann betrete ich ihn. Ist er aber nicht frei, dann kehre ich sozusagen mit der entsprechenden Meldung ins Programm zurück und das Programm kann sich dann überlegen, ob es vielleicht in einen anderen kritischen Abschnitt möchte oder was ganz anderes tun möchte. Dann gibt es auch die bereits erwähnten Condition Variables, auch wieder mit einer Initialisierung, einem Wait und einem Signal. Auch hier wieder die Variante mit Timed Wait, weil kein Mensch möchte auf immer und ewig oder unbedingt warten. Und das werden Sie überall feststellen, wenn irgendwie unsicher ist, wie lang bin ich in so einem Blockiertzustand, dann arbeitet man meistens mit Timeouts. Das heißt, man setzt irgendwie eine sinnvoll gewählte Frist, so und so viel Millisekunden oder Sekunden, oder es können auch mal Minuten sein, und länger möchte man auf gar keinen Fall warten. Und dann wird man wieder aus diesem Blockierzustand zurückgeholt, ohne jetzt den kritischen Abschnitt betreten zu haben oder was man auch immer, worauf man auch immer wartete, und kann dann entsprechend reagieren. Hier gibt es noch die Differenzierung zwischen Signal und Broadcast. Signal deblockiert, wie wir es auch kennengelernt haben, nur den vordersten aller Prozesse, während das pthread.cont.broadcast alle Prozesse auf einen Schlag deblockiert, die an dieser Bedingungsvariable warten. Das kann in einzelnen Fällen auch nützlich sein. Darüber hinaus gibt es auch solche Reader- und Writer-Logs, aber das könnten Sie dann dem pthreads-Dokument entnehmen, wenn Sie sich das mal angucken wollen. Im Prinzip kennen Sie das Ganze. Es müsste jetzt eigentlich auch parallel in MPGI 4 behandelt werden. Das heißt, dieses Monitor-Konzept von Hoare ist praktisch auch diesem Monitor-Mechanismus in Java zugrunde gelegt. Sie können ja in Java solche Objekte mit synchronized oder die Methoden mit synchronized kennzeichnen und dann haben Sie praktisch einen Monitor implementiert. Dann kann immer nur einer dieser Java-Threads zu einem bestimmten Zeitpunkt eine solche Methode aufrufen. Und zur Bedingungssynchronisation haben Sie eben auch dieses Wait und dieses Notify zur Verfügung, wobei ein Wait temporär alle eben diese Sperren freigibt, diese Monitorsperren, die durch ein Betreten einer Synchronized-Methode besetzt werden. Und das kann man eben nicht nur auf Methoden anwenden, sondern kann man auch auf Blöcke in Java anwenden, wobei man allerdings, wenn man das Ganze dann noch verschachtelt, schon ein bisschen aufpassen muss, dass man keine Verklemmung dabei produziert. In der Literatur ist dieses Thema eigentlich überall grundlegend behandelt. Synchronisation von Prozessen ist also ein Kernthema der Systemprogrammierung und der Betriebssysteme. Insofern können Sie praktisch jedes Betriebssystembuch aufschlagen und finden da entsprechende Darstellungen. Die ursprünglichen Artikel sehen Sie hier auch. Das von Tony Hoare, als er das Monitor-Konzept vorgestellt hat, 1974 in den Communications of the ACM. Und etwas übersichtlichere Artikel von Leslie Lamport, auch ein bedeutender Informatiker, der insbesondere zum Thema Prozesssynchronisation auch im verteilten Fall viel beigetragen hat, hat hier in einem zweiteiligen Artikel von 1984 einen sehr guten Überblick gegeben über das Problem des gegenseitigen Ausschlusses. Monitore kann man auch schachteln, was aber auch dann relativ diffizil wird und das Thema ist zum Beispiel in diesem Artikel niedergelegt. Okay, meine Damen und Herren, ein neues Kapitel jetzt anzufangen, lohnt sich nicht richtig, also hören wir ein paar Minuten früher auf. Am Ende dieser Woche endet auch die Vorlesungszeit jetzt erstmal. Wir haben eine kleine Weihnachtspause zum Ausschnaufen. Ich wünsche Ihnen geruhsame Feiertage. Wir sehen uns wieder am 5. Januar im neuen Jahr. Kommen Sie gut rüber und erholen Sie sich. Schönen Tag noch.